IPE@WU Analysis, the podcast by students of the Institute for International Political Economy.
Afrikanische Autokraten, Wirtschaftsaufschwünge und politische Wahlen. Herzlich willkommen zur ersten Live-Sendung des Podcasts Der Autokrat und die Wirtschaft. Mein Name ist Jakob Paul und in dieser Folge tauchen wir in die Welt des Political Business Cycle ein. Dafür werde ich heute mit zwei renommierten Expertinnen, Constanze Schillinger, Professorin für Afrikanistik an der Universität Wien und Valerie Watte, Professorin der Politikwissenschaften an der Universität Graz, über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Nachbarländer Tschad und Sudan, deren langfristige Staatschefs Idriss Deby und Omar al-Bashir und deren Umgang mit der Theorie des Political Business Cycle diskutieren. Wir laden Sie herzlich ein, mit Anrufen und im Chat mitzudiskutieren. Am Ende gehen wir auf Ihre Meldungen genauer ein. Bevor wir uns aber in die Diskussion stürzen, möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz die Theorie des Political Business Cycle erklären. Diese besagt, dass amtsinhabende Kandidaten in Wahljahren mit kurzfristigen Wirtschaftsanreizen die bevorstehenden Wahlen zu ihren Gunsten beeinflussen wollen. Frau Professor Schillinger, vielen Dank für die Teilnahme und herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Kurz zu Idriss Deby, einer der wichtigsten Präsidenten, der das Land stark geprägt hat. Er kam 1990 durch einen Militärputsch an die Macht und veränderte im Laufe der Zeit die Verfassung des Öfteren, um ihm mehr Verfügungsgewalt zuzustehen. So änderte er zum Beispiel die Amtszeit, sodass er unbeschränkt gewählt werden konnte. Das war damals 2006, welches ja auch die Wahl ist, auf die wir später zu sprechen kommen. Er regierte dann bis 2021, bevor er kurz nach den Wahlen verstarb, was seine Amtszeit beendete. Aber im Großen und Ganzen ein sehr autoritärer Führungsstil.
Alles klar, vielen Dank. Also eine turbulente Amtszeit für Idriss Deby. Frau Professor Watte, wie sah das Ganze denn im Sudan aus?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Im Sudan sieht die Situation ähnlich aus wie im Tschad. Also beide Regierende sind autoritär, beide sind durch einen Militärputsch an die Macht gekommen und sind auch 30 Jahre an der Macht geblieben. Was besonders ist am Sudan, ist, dass Omar al-Bashir, also der Machtinhaber, 1989 bereits durch diesen Putsch an die Macht kam und eben dann bis 2019 durch einen weiteren Militärputsch an der Macht geblieben ist. Also in 2019 wurde er dann gefällt quasi. Was bei ihm besonders ist, ist, dass er sehr viel Krieg geführt hat in seiner Amtszeit. Also wir haben 2003 zum Beispiel den Darfur-Konflikt. Dagegen wurde dann auch ein paar Jahre später Haftbefehl gegen ihn international erklärt, also wegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber auch Kriegsverbrechen. In seiner Amtszeit führte er aber auch Kriege gegen die Südprovinzen Sudans.
Also zwei sehr ähnliche politische Verläufe und Stile. Wie sieht das Ganze denn im Wirtschaftsvergleich aus, Frau Professor Schillinger?
Ja, also der Tschad ist wohl eines der ärmsten Länder und korruptesten Länder der Welt. Sie haben zwar einen großen Reichtum an Gold, Uran und Öl, aber die Profite davon sind eben nur der Elite vorbehalten. Der überwiegende Teil der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft und im Primärsektor und große Teile der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Das Land ist auch seit 20 Jahren ist der Index der menschlichen Entwicklung einer der niedrigsten der Welt. Und grundsätzlich ist es ein sehr instabiler, unterentwickelter Staat. Also auch staatliche Einrichtungen wie Verwaltung, Bildungs- und Gesundheitswesen sind kaum entwickelt.
Alles klar, also trotz reichlicher Rohstoffvorkommen ein sehr armes Land. Frau Professor Watte, wie sieht es denn im Sudan aus?
Die Situation im Sudan ist tatsächlich ähnlich wie im Tschad. Das Land und die Wirtschaft sind auch von Instabilität geprägt. Im letzten Jahrzehnt vor allem haben wir ein sehr hohes Wirtschaftswachstum relativ gesehen, mit einem kleinen Tief vor den Covid-Zeiten, also von 2018. Jetzt hat die Wirtschaft sich aber auch wieder erholt. Nichtsdestotrotz kann man aber sagen, dass sich das Bruttoinlandsprodukt laut der Wirtschaftskammer Österreich auf 50 Milliarden US-Dollar beläuft. Wenn man das jetzt in Relation setzt zur österreichischen Wirtschaft, Österreich hat ein Bruttoinlandsprodukt von 480 Milliarden US-Dollar. Also man sieht schon sehr große Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Was auch wichtig ist, zu erwähnen ist die Wirtschaftsstruktur von Sudan. Wie im Tschad ist auch hier die Landwirtschaft vorherrschend, obwohl es in den letzten Jahren eine Entwicklung hin zum Dienstleistungssektor gegeben hat. Also hier sieht man auch Veränderungen. Auch ganz wichtig zu erwähnen ist der Erdölsektor im Sudan. Also auch wie im Tschad verfügt der Sudan auch über Erdöl als wichtiger Rohstoff und handelt mit dem. Außerdem verfügt er über eine der größten BIP-Wachstumsraten in Subsahara-Afrika. Und man muss aber auch dazu sagen, dass so wie der Tschad, wenn man den Human Development Index von der UN ansieht, ist auch der Sudan sehr weit hinten.
Also wieder zwei ähnliche wirtschaftliche Lagen, wobei man sagen kann, dass der Sudan etwas weiterentwickelt ist als der Tschad, oder?
Ja, kann man so sagen.
Nun, da wir die Rahmenbedingungen geklärt haben, können wir zum Kern kommen, wieso wir überhaupt über diese zwei Länder sprechen. Und zwar geht es ja in dieser Serie eigentlich um den Political Business Cycle und vor allem um die Wahlen im Tschad 2006 und im Sudan 2010. Da haben sich die beiden trotz all ihrer Ähnlichkeiten doch anders verhalten. Frau Professor Watte, wie war das denn im Sudan?
Im Sudan gab es lange Zeit keine Wahl. Dann wurde erst wieder im Jahr 2009 eine Wahl angesetzt. Die wurde aber eben wegen verschiedenen Gründen sehr oft verschoben. Zum Beispiel konnte man sich nicht auf eine Wählerliste einigen. Eine Wählerliste setzte eine Volkszählung voraus, die nicht vorhanden war. Also man sieht schon, dass da sehr viele Gründe vorhanden waren, warum eine Wahl nicht funktionieren hätte können. Dann fand die Wahl im Jahr 2010 statt. Es gab 12 Kandidaten, darunter Omar al-Bashir, also der Präsident und der Amtsinhaber. Die Wahl ging so aus, dass 68% für den Amtsinhaber stimmten, also eine wirklich große Mehrheit. Im Zuge der Wahl gab es massive Vorwürfe international wegen Wahlbetrug und fehlerhaften Wahllisten. Und das Besondere ist jetzt, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, das wir heute besprechen wollten, kurz vor der Wahl gab es einen Wirtschaftsaufschwung. Natürlich muss man dazu sagen, dass im Sudan gravierende strukturelle und institutionale Mängel herrschen. Also es ist nicht so einfach herauszufinden, wo das Wachstum jetzt plötzlich herkam. Es ist nicht so wie im globalen Norden, wo man darauf schließen kann, dass eben im Zuge des Economic Business Cycles Einkommen erhöht werden durch vermehrte Sozialleistungen. Also das gab es im Sudan jetzt so nicht. Was sich aber sagen lässt, ist, dass die Auslandsinvestitionen auf einmal gestiegen sind, also in einem Ausmaß, das es vorher eben nicht gab. Es wurde vermehrt in Infrastrukturprojekte investiert vor der Wahl und es gab steigende Staatsausgaben und das alles deutet auf den Political, auf den Economic Business Circle hin.
Also der Machthaber im Sudan, al-Bashir, hat sich an den Political Business Cycle gehalten. Ich glaube, da haben Sie sich kurz versprochen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir sind in einer Live-Sendung, auch zum ersten Mal bei diesem Podcast. Frau Professor Schillinger, wie sah das Ganze denn im Tschad in 2006 aus?
Ja, Debis Wiederwahl galt eigentlich grundsätzlich als reine Formsache, nachdem die Oppositionspartei den Urnengang boykottiert und diesen als Farce bezeichnet haben. Wie vorher bereits erwähnt, hat er sich auch 2006 die Verfassung geändert, damit er zum dritten Mal wiedergewählt werden konnte. Und er ist auch wiedergewählt worden mit 77,5% der Stimmen. Also das ist eine überwiegende Mehrheit. Und das, obwohl sein Führungsanspruch geschwächt worden war, nachdem hochrangige Offiziere desertiert sind und frühere Verbündete sich an die Spitze von Guerillagruppen gestellt haben, weil sie ihm Korruption und diktatorische Amtsführung vorwarfen. Aber auch an dieser Wahl gab es Vorwürfe, dass die nicht ganz mit rechten Dingen abgelaufen ist. An die Theorie des Political Business Cycle hat sich der Tschad allerdings nicht gehalten. Es gab keine wirtschaftlichen Aufschwünge kurz vor der Wahl.
Beide Amtsinhaber haben also ihre dubiosen Wahlen gewonnen. Der eine hat sich an den Political Business Cycle gehalten, der andere nicht. Bevor wir klären können, wieso das so war, gibt es eine kurze Unterbrechung. Bitte bleiben Sie dran.
Seid ihr auf der Suche nach Wissen und einem köstlichen Essen? dann seid ihr bei uns in der WU-Mensa genau richtig. Entdeck eine Welt voller Geschmack mit frischen, gesunden und vielfältigen Speisen, die euch Energie für euer Studium geben. Genießt eine Pause, besucht uns und lasst euch von unserem Angebot begeistern. Denn bei uns findet ihr nicht nur Nahrung für den Körper, sondern auch Inspiration für den Geist. Guten Appetit und viel Erfolg in deinem Studium wünscht dir dein WU-Mensa-Team.
So, zurück aus der Werbung. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Frau Professor Schillinger, was ist denn Ihre Theorie, wieso der Chart sich nicht an den Political Business Cycle gehalten hat?
Ja, also aufgrund von mehreren Umständen fehlte sicher die Zeit, die Ressourcen und das Geld, um irgendwie einen wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen. Zum Beispiel der Konflikt in Darfur, der Dezember 2005 angefangen hat und im November 2006 dann auch zum Ausrufen des Ausnahmezustands in Tschad geführt hat. Mitte April hat da auch der Bürgerkrieg begonnen, wo sich dann auch Frankreich eingeschaltet hat. Also es war eine Zeit mit vielen Konflikten. 3 Wochen vor Wahltag hatten auch Regierungstruppen den Vormarsch tschadistischer Rebellen auf die Hauptstadt abgewehrt. Also es war wirklich, wirklich ein großer Konflikt vor Ort. Zusätzlich hatte der Präsident ja eigentlich versprochen, dass er zurücktreten wollte und dann kurzfristig die Verfassung geändert, um ein drittes Mal noch antreten zu können oder um unbegrenzt antreten zu können. Also da ist ihm sicher die Zeit ausgegangen, um wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen und wie gesagt auch die Ressourcen und Geld aufgrund des Konfliktes.
Vielen Dank. Frau Professor Watte, was sagen Sie dazu?
Also wie im Tschad gab es natürlich im Sudan zu der Zeit auch Krieg. Allerdings muss man dazu sagen, dass Tschad schon noch ein ärmeres Land ist als Sudan und dadurch könnte man meinen, dass bezüglich einer Kosten-Nutzen-Analyse der Nutzen einfach nicht die Kosten übertroffen hat, dadurch, dass es so viele andere Konflikte zu dieser Zeit gab, die es im Sudan vielleicht in dem Maße nicht gab. Das heißt, im Sudan war es vielleicht einfach, die Ressourcen haben einfach mehr ausgereicht als im Tschad. Es könnte aber auch sein, dass, und jetzt kommen wir zur zweiten Theorie, dass aufgrund der Globalisierung Sudan immer mehr an ausländischen Investitionen gewinnt. Also ich habe vorher schon über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gesprochen und dadurch, dass eben das BIP immer stärker wächst und es einer der größten Wachstumsraten in Subsahara-Afrika hat. Es könnte also sein, dass al-Bashir seine Position als Präsident irgendwie festigen wollte und international es so aussehen lassen wollte, als ob die Wahlen fair wären, als ob er quasi nicht so korrupt wäre, wie er ist und eben dadurch den Political Business Cycle, danke, dass Sie mich vorher verbessert haben, eben angewendet hat.
Okay, vielen Dank. Frau Professor Schillinger, was sagen Sie zu der Theorie von Ihrer Kollegin, dass al-Bashir sich an den Business Cycle gehalten hat, um sich international als legitim zu etablieren, während DB das nicht für nötig angesehen hat?
Ja, die Theorie ist durchaus plausibel, vor allem wenn man bedenkt, dass al-Bashir, dass gegen ihn ein Haftbefehl im Jahr davor, also im Jahr 2008, ausgestellt wurde, wohingegen Deby sich auf die Macht oder die Konflikte in seinem Land konzentrieren musste. Al-Bashir wollte also vermutlich sein internationales Standing aufbessern, indem er wirtschaftlichen Aufschwung bringt und halt Unterstützung von seinen Landsleuten bekommen. Ich finde hingegen die erste Theorie, die von mir vorher erwähnt worden ist, plausibler, dass man einfach sagt, es hat einfach Zeit und Geld gefehlt und Ressourcen, um in Tschad einen wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen.
Vielen Dank an Sie beide für Ihre Argumentationen und Theorien. Wir haben währenddessen in unserem Live-Chat mit Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zusehern, eine Umfrage gemacht, welche Theorie Sie als logischer und schlüssiger empfinden. Und da sind die ersten Ergebnisse, dass Frau Professor Schillingers Theorie für die Zuhörerinnen und Zuhörer schlüssiger erscheint, quasi, dass aufgrund des Zeit- und Gelddrucks im Chart wie nicht in die Wirtschaft investiert wurde im Barjahr. Repräsentativ für diese Umfrage haben wir nun auch die erste Wortmeldung von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar ist es eine Sprachnachricht von Herrn Ettlinger aus Simmering. Bitte, Herr Ettlinger.
Jo, servus, Jakob, servus, der Christian ist da. Ich würde sagen, dass die erste Theorie einfach mehr Sinn macht, weil wir sollten einer, der kein Geld und keine Zeit hat, jetzt auch noch Geld in die Wirtschaft einpumpen. Das geht sich einfach nicht aus. Ich gebe da der Kollegin volle Recht. Und ja, wie sollten sich das ausgehen? Die Prioritäten sind einfach woanders. Und ja, also, auch wenn die Theorie zwar auch okay ist, ist die Theorie 1 meiner Meinung nach ein bisschen besser. Ja.
Danke für diese Wortmeldung. Sehr aufschlussreich und auch interessant. Frau Professor Watte, was sind Ihre abschließenden Worte zu der Diskussion bezüglich der Gründe des Political Business Cycles in den afrikanischen Staaten?
Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mich echt gefreut, an diesem Podcast teilzunehmen. Ein guter Wissenschaftler kennt seine Grenzen, gilt natürlich auch für eine Wissenschaftlerin. Wir müssen unsere Grenzen kennen, wir müssen uns auch selber Kritik eingestehen. Und ein Kritikpunkt, den ich nennen darf zum Schluss, ist, dass die erste Theorie, also ich muss zuerst mal sagen, beide Theorien klingen natürlich plausibel, wobei die erste Theorie natürlich mehr auf Zahlen gestützt ist und die zweite Theorie ein bisschen weit ausgeholt ist und ein bisschen mehr auf vielleicht Intuition und Beobachtung basiert. Genau.
Abschließend möchte ich mich bei meinen beiden Gästen natürlich recht herzlich bedanken. Es waren sehr interessante Einblicke und Argumentationen, die uns, denke ich, alle ein wenig weitergeführt haben. Nächste Woche sprechen wir im Podcast über Political Business Cycle in Europa. Und ich möchte Ihnen auf den Weg geben, immer gewisse Maßnahmen und Wahlzuckerl sozusagen in einem Wahljahr, vor allem wirtschaftliche Anreize, mit Bedacht zu genießen bei Ihrer Entscheidung, für wen Sie wählen, weil wir können sehen, sogar im Sudan setzen Autokrate, Machthaber politische Maßnahmen, um Wahlen für sich zu gewinnen. Damit verabschiede ich mich, alles Liebe und bis nächste Woche.
For information, visit the Institute for International Political Economy at www.wu.ac.at/IPE. You will find podcasts analyzing current events, TikTok videos defining key concepts, and courses explaining the world.